Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Anrufbeantworter von Matthias Richling. Sie können keine Nachricht hinterlassen, aber Sie sollen auch nur folgende Informationen bekommen. Ich bin seit Jahrzehnten Kabarettist und zufällig in diesen Tagen in und um Hamburg unterwegs und auf der Bühne in Winsen, Itzehoe und in den Hamburger Kammerspielen und spiele dort mein Programm und gleich auch im Interview in diesem Podcast. Heute ist Mittwoch, der 13. März und hier kommt Episode 99. Und bei dieser wunderbaren Zahl bin ich dabei. Ich bin begeistert. Viel Spaß.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Danke an Matthias Richling. Von dem Mann hören wir am Ende unserer Episode noch etwas mehr. Hat ja gestern schon hier in unserem Podcast eine sehr deutliche Position zum Reizthema Gendern bezogen. Mal sehen bzw. hören, was einer der bekanntesten Kabarettisten heute im Angebot hat. Der Mann wurde ja immerhin schon mal gecancelt. Von wem und warum? Gleich mehr. Thema Gendern, das hatten wir ja gestern angekündigt und das wollen wir auch einhalten. Heute kommt ein Fan des Genderns zu Wort und das trägt dann vielleicht zum besseren Verständnis bei. Also, heute der Appell an alle, die im Antilager sind. Bitte vorurteilsfrei zuhören. Aber wir starten mit einer Geschichte, die sich wie ein einziger Albtraum darstellt. Eine Hamburgerin kommt aus dem Urlaub zurück. Und der Vermieter hat nicht nur die Schlösser ausgetauscht, sondern auch die Wohnung leergeräumt. Mein Name ist Marcel Becker und ich sage herzlich willkommen. Wir starten jetzt. Unsere Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher im Podcaststudio. Ich habe den Fall eben nur angerissen. Bettina, erzähl uns doch einmal von diesem mehr als ungewöhnlichen Fall, bei dem jeder von uns erstmal sagt, puh, ein Glück, dass mir das nicht passiert ist.
Also es geht um einen Fall von Entmietung. Abgespielt haben soll es sich in bester Lage in Hamburg, nämlich nahe der Alster. Folgendes ist passiert. Eine Frau fährt über das Wochenende weg und als sie am Sonntagabend zurückkommt, erlebt sie einen Schock. Die Schlüssel zu ihrer Wohnung passen nicht mehr und später muss sie erfahren, dass auch ihre Habe nicht mehr in der Wohnung ist. Alles, was sie dort aufbewahrt hatte, war weggeschafft worden. Und nach Darstellung der Mieterin handelte es sich bei den Dingen, die fehlten, neben 70 Kartons mit Hausrat und Elektrogeräten, außerdem um Schmuck, Dokumente, Kleidung und Bücher. Erst mehr als ein Jahr später erhielt sie den Schlüssel zu einem Lagerraum am Flughafen, in dem ihr Besitz verstaut war. Und jetzt gibt es also einen Prozess vor dem Amtsgericht, in dem sich zwei Männer wegen Nötigung verantworten müssen. Und darin geht es im Kern um die Frage, haben die Vermieter der 45-Jährigen in unrechtmäßiger Weise zugesetzt? Also war es womöglich das Ziel, die Hamburgerin zum Auszug bewegen und die Wohnung anschließend neu zu vermieten. Das sieht jedenfalls die Staatsanwaltschaft so, die die beiden Männer wegen Nötigung angeklagt hat.
Ja, ist ja klar, wir haben sofort Sympathien für die Frau, so wie du zumindest den Fall schilderst. Sind denn diese Verzögerungen, die in diesem Fall drin sind, ist das alles so normal vom Ablauf her?
Also normal ist das sicher nicht. Die Tat soll sich nämlich im Sommer 2016 ereignet haben, liegt also mittlerweile 7,5 Jahre zurück. Also üblicherweise kommt es beim Amtsgericht etwa 1 bis 2 Jahre, manchmal auch 3 Jahre nach einer mutmaßlichen Tat zum Prozess. Es ist also in diesem Fall so, dass mit dieser sehr langen Verfahrensdauer das wirklich als Ausnahmefall beziehungsweise Extremfall bezeichnet werden kann. Es ist so, dass auch die Mieterin, um die es geht, sich beim Amtsgericht tatsächlich beschwert hat über die lange Verfahrensdauer. Und da ist ihr geantwortet worden, dass es in den vergangenen Jahren mehrfach zu Richterwechseln gekommen sei in der zuständigen Abteilung. Und die jetzt zuständige Richterin, die diese Sache im Juni 2021 übernommen habe das Verfahren unter anderem wegen vorrangig zu verhandelnden Haftsachen immer wieder zurückstellen müssen. Das ist eine Begründung, die man häufiger hört. Es ist so, dass Verfahren, in denen Angeklagte in Untersuchungshaft sitzen, dass die vorrangig behandelt werden müssen, dass die also möglichst schnell terminiert und verhandelt werden müssen. In diesem Fall sitzt niemand in Untersuchungshaft und dann kann sowas auch mal länger dauern. Allerdings, wie gesagt, mehr als 7 Jahre ist wirklich ungewöhnlich.
Bettina, was sind denn die Argumente vor Gericht von beiden Parteien? Also was sagt zum Beispiel auch der Beklagte, was sagt die Klägerin?
Also bei den Angeklagten handelt es sich um Vater und Sohn. Der Sohn hat sich zu den Vorwürfen nicht geäußert und sein Vater sagte aus, er sei davon ausgegangen, dass die Mieterin ausgezogen sei über dieses Wochenende. Nach seinem Verständnis sei der Mietvertrag beendet gewesen. Außerdem habe er an besagtem Wochenende gesehen, wie sie mit einem großen Koffer und einem Rucksack das Haus verließ. Und daraufhin habe er sich bei einem Anwalt erkundigt, wie er denn nun vorgehen solle. Und dieser Anwalt habe ihm geraten, die Sachen der Mieterin einlagern zu lassen.
Okay, du bist mir nicht böse, Bettina, wenn ich, und ich darf das hier als Moderator einfach mal so sagen, ich finde, das klingt ein bisschen dünn, was der Mann sagt, aber dafür gibt's ja Gerichte. Was sagt denn die Klägerin?
Also die Zeugin, die damalige Mieterin, sagt, sie sei wiederum davon ausgegangen, dass das Mietverhältnis weiterhin besteht. Sie habe ursprünglich einen sogenannten Kettenmietvertrag abgeschlossen und sie hat sich dann irgendwann beim Mieterverein nach ihren Rechten erkundigt und dort habe man ihr mitgeteilt, dass sie weiterhin in der Wohnung bleiben könne. Naja, und als sie dann nach dem besagten Wochenende nach Hause kam und sah, dass die Schlüssel nicht mehr passten und ihre Sachen verschwunden war, sei das ein Schock gewesen. Und dann hat sie noch weiter dargestellt, wie ihr zumute war. Sie hat nämlich dann ja erst nach Monaten erfahren, wo ihre Sachen sind. Und dann ist sie zu dem Lagerraum gefallen und in diesem Moment sei sie aus allen Wolken gefallen. Die Gegenstände seien durcheinander geschmissen worden. Und sie sagte dann, ich zitiere, ich kann nicht verstehen, aus welchem Motiv ein Mensch einem anderen Menschen derartig seine Lebensgrundlage entzieht.
Was für eine Geschichte. Wir sind natürlich sehr gespannt, wie das Urteil am Ende lautet. Und Bettina Mittelacher, unsere Gerichtsreporterin, wird dann natürlich wieder für uns berichten. Danke, Bettina. Für dieses Thema brauchen wir keine lange und erklärende Einleitung. Das geht schnell. Gendern und schon fertig. Gestern hatten wir einen der Sprecher der Initiative Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung bei uns im Interview, Jens Jeb. Und wie versprochen, heute haben wir einen Fürsprecher. Wir wollen das Thema so vielfältig wie möglich behandeln. Wir sagen willkommen, Dirk Hertrampf. Sie sind 34 Jahre alt, arbeiten in der Verwaltung und sind eins der Gründungsmitglieder des Bündnisses für gendersensible Sprache, die Mitgemeinden. Der Slogan, hier darfst du gendern. Vielen Dank, dass Sie für diesen Talk zur Verfügung stehen. Dirk, als Nullmessung die Frage, seit wann gendern Sie?
So seit etwa 10 Jahren, würde ich sagen. Also ich habe 2014 Germanistik studiert und wie das nun mal so ist im Studium, man lernt sowieso gerade in Bezug auf die also auf Sprache eben, dass das ja so ein Baukastenprinzip ist und jede Sprache nimmt sich da so raus, was sie für sinnvoll hält, so die einen haben so viele haben so viele kleine Pronomen und so viele Zeitformen und die anderen machen das anders und da bin ich darauf gestoßen worden auch, dass es im Deutschen eben mit dem Genus, also mit grammatischem Geschlecht und so, dass das irgendwie was Besonderes ist, was es ja im Englischen irgendwie nicht gibt und so und habe mich damit dann auseinandergesetzt und habe angefangen, ich würde sagen so 2012, 2013 mich mit verschiedenen Formen gendersensiblen Sprachgebrauchs zu beschäftigen.
Und wie schwer ist Ihnen das am Anfang gefallen? Also haben Sie denn, wenn Sie sich mit Freunden getroffen haben, darüber nachgedacht und gesagt, wie wende ich das jetzt an? Oder ist das eine Entwicklung, dass es immer mehr geworden ist, bis Sie irgendwann gemerkt haben, ich mache das immer?
Doch, ja, total. Also gut, in der Germanistik, ich hatte ganz, ganz viele, also ich habe mit ganz vielen Frauen studiert, also es fühlte, da war es irgendwie sehr einfach, weil ich mich halt ganz oft mit Freundinnen getroffen habe und das waren halt dann Frauen. Aber natürlich gab das Sachen, also was ich ganz lang zum Beispiel nicht gemacht habe, ist es wirklich auch im Sprechen anzuwenden. Also ich habe natürlich, also irgendwie am Anfang habe ich das so in Schrift verwendet oder wenn ich irgendwie Arbeiten für die Uni geschrieben habe und so und habe da drauf geachtet und dann Stück für Stück wurde das immer mehr. Aber natürlich, man weiß ich nicht so wie, weil ich habe auch am Anfang des Studiums mich versucht daran zu gewöhnen, dass ich nach wegen den Genitiv verwende, also weil mir das als Germanist sinnvoll erschien. Also auch da, das, also ja. es war so eine Entwicklung, aber ja, na klar, und das, also ich habe auch mich am Anfang immer geärgert, wenn ich es vergessen habe und dann irgendwann, man hat so gemerkt, man muss, glaube ich, einfach nachgiebiger mit sich sein und es geht ja nicht darum, dass man irgendwas richtig und falsch macht immer, sondern dass man irgendwie zeigt, ich habe mich mit dem Thema beschäftigt oder das ist mir wichtig und dann klappt das eben manchmal und manchmal auch nicht und das, ja, es ist schon so eine Entwicklung, weil ja auch die ganze Diskussion ist ja auch in Bewegung, also als ich das damals angefangen habe, da hat von Doppelpunkten noch keiner gesprochen. Da ging es noch ganz viel um das große I, also Studentinnen und so. Und da hat auch noch niemand drüber nachgedacht, wie man das spricht und so. Also die Entwicklung, also die Kommunikation ändert sich ja und damit, ja, aber es war schon nicht, es ist nicht einfach. Es ist ja, Sprache ist was, was man täglich verwendet und ganz oft. Und das zu ändern grundlegend ist immer ein Prozess.
Okay, das ist auf jeden Fall spannend, wie Sie das beschreiben, Dirk. Und deswegen müssen wir jetzt mal die Perspektive natürlich wechseln. Das gehört ja auch dazu und das haben Sie auch geahnt, dass das jetzt sozusagen im Gespräch auf Sie zukommt. Aber wenn wir jemand fragen wollen, dann Sie, weil Sie sind dafür prädestiniert. Das haben wir jetzt schon in den ersten Minuten verstanden des Interviews. Was sagen Sie zu Menschen, die Ihnen sozusagen nicht entgegenschleudern, aber als Argument sagen, Gender nervt, es ist schwer zu lesen, es ist schwer zu hören, manchmal ist es auch schwer verständlich. Und für Menschen, die unsere Sprache lernen wollen, die in unser Land kommen, ist es eh schon eine Höllensprache. Was haben Sie da als Argument, um das zu entkräften?
Also ich fange meistens damit an, die Leute zu fragen, was sie denn unter Gendersprache verstehen, weil ganz oft ist das ja im Diskurs oder auch in der Wahrnehmung von Menschen so reduziert auf Sonderzeichen. Also die finden den Stern oder den Doppelpunkt doof oder verstehen das nicht und so. Und gendersensible Sprache ist ja viel, viel mehr als das. Also man kann ja Texte völlig ohne Sonderzeichen oder formulieren, ohne auch, also völlig gendersensibel sein, ohne auf Sonderzeichen zu gehen. Also das typische Beispiel Studierende, was sich ja so halbwegs durchgesetzt hat, das ist ja auch eine gendersensible Form, die ohne das auskommt. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, gerade das Thema, was Sie auch angesprochen haben, zum Thema Spracherwerb, also Deutsch als Zweitsprache. Das sehe ich natürlich. Es ist ein weiteres Thema, womit sich Leute, die Deutsch lernen, beschäftigen müssen. Aber Deutsch ist auch neben Norwegisch die Sprache mit den meisten Vokalen auf der gesamten Welt. Und zum Beispiel Japanisch sprechen da, die sagen, es gibt A, E, I, O, U. Und im Deutschen kommt man dann mit, aber es gibt einen Unterschied zwischen Stadt und Staat und Ihre und Irre. Die fallen dann auch immer hinten runter. Da sagt ja aber niemand fordert, wir müssen im Deutschen unsere Vokale anpassen, weil wir zu schwer zu verstehen sind für Leute, die Deutsch lernen. Also das ist immer so ein bisschen rausgegriffen. Man darf nicht sagen, es stimmt nicht. Natürlich macht gendersensible Sprache Spracherwerb schwieriger, weil es einfach eine zusätzliche Dimension ist. Aber ich finde es immer, da wird immer beim Thema gendersensible Sprache wird immer drauf rumgehackt und bei anderen Sachen lässt man das immer so schön hinten weg.
Ja, schon richtig, Dirk, da haben Sie recht. Immer so, wie einem die Argumente in den Kram passen. Auf jeden Fall mehr als interessant diese Position zur Frage, warum sollten wir gendern? Das Bündnis für gendersensible Sprache, die Mitgemeinden. Und Dirk Hertrampf ist eins der Gründungsmitglieder. Wir machen hier in diesem Talk mal einen Break und hören morgen dann mal bei Dirk nach, was er denn so zu den desaströsen Umfragen zum Thema Gendern sagt. Also gemeint ist die ablehnende Haltung der Bevölkerung. Berührt ihn das oder sind ihm Umfragen egal? Die Antwort? Morgen. Die Zeiten sind schwer, alles ist irgendwie belastend. Keine neue Erkenntnis, aber damit Sie sich einigermaßen abgeholt fühlen, beschreibe ich diesen Zustand als Einstieg für das folgende Interview. Wir haben uns einen Mann dazu geholt, dessen Aufgabe es ist, die Menschen zum Lachen zu bringen. Und Lachen hilft irgendwie immer. Der Kabarettist Matthias Riechling ist auf dieser Mission, also auf der Mission mit dem Lachen, und gastiert mit seinem aktuellen Programm für ein paar Tage in Hamburg und im Umland. Und vorab haben wir uns mit ihm zum Interview verabredet. Herr Riechling, wir fangen das Interview mal ganz am Anfang an. Zumindest ist es der Anfang bei Ihnen. Der Begriff Kugellager. Was fällt Ihnen dazu ein?
Sie wissen, das wissen Sie. Woher wissen Sie denn das?
Naja, man bereitet sich ja als Journalist, jedenfalls der eine oder andere tut das ja. Und ich versuche das natürlich auch auf dem Interview vorzubereiten. Und ja. Sie kommen aus einer Familie, in der es um Kugellager ging. Was ist denn das eigentlich?
Mein Vater war angestellter Patentanwalt, also er war Patentingenieur. Das heißt, er hat sich um Patente gekümmert für eine bestimmte Firma. Das war halt eine Kugellagerfirma. So. Und was mich heute noch fasziniert, mein Vater hatte, vermutlich habe ich es davon geerbt, hatte ein unfassbares Gedächtnis. Es gab in dieser Kugellagerfirma, gab es eine Patentabteilung mit, ich kann mir es immer noch nicht vorstellen, 80.000 Patenten. Zu diesem Thema Kugellager. Was man da alles erfinden kann, ist mir ein absolutes Rätsel. Und mein Vater war so gestrickt, dass wenn einer kam mit einem neuen Patent zu irgendwie speziellen Themen und zu Fachbereichen, dann konnte der sofort sagen, Da gab es ja schon noch keinen Computer. Mein Vater ist 1977 gestorben. Das haben wir schon mal gehabt und hat es in einer Viertelstunde gefunden. Mein Vater war gedächtnismäßig ein unglaublicher Computer.
Kommen wir mal ein bisschen zu dem, was Sie sozusagen als Job jetzt heutzutage machen. Also vergessen wir das Kugellager. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen einem Kabarettisten und dem, was ein Comedian macht? Oder ist das beides am Ende das gleiche? Hauptsache, man bringt Leute zum Lachen.
Also es ist nicht das Gleiche. Es gibt, es ist, die Formen sind gleich. Es ist, wird ja immer gesagt, ja, also Comedy ist eben nicht so wertig wie Kabarett oder Satire und so weiter, was natürlich Schwachsinn ist, weil es gibt hervorragende Comedians und es gibt auch nicht so gute Kabarettisten. Also man, das kann man, der Witz ist, dass die Satire dieselben Mittel sich bedient, dieselben Mittel sich bedient wie die Comedy. Es gibt nach Henri Bergson 4 Mechanismen, einen Witz zu bilden. Also da braucht man sich nicht einzubilden, dass wir was Besonderes wären. Der einzige Unterschied für mich ist, dass wir als Satiriker oder ich mich als Satiriker mit dem beschäftigen muss, was aktuell oder zukünftig ist und nicht, was vergangen ist. Also wenn jetzt Frau Merkel abgetreten ist, zitiere ich Frau Merkel vielleicht noch mit einem einzigen Satz, weil es um Flüchtlinge geht in meinem Programm. Aber ansonsten ist sie für mich außen vor. Beim Schröder ist ein bisschen ein Unterschied, weil der sich immer noch, obwohl er nicht mehr Kanzler ist, hineindrängt in die deutsche Politik und uns empört mit seinen Privatissime, die er, wo er noch nachträglich seine Kanzlerschaft benutzt. Sie wissen, was ich meine. Aber prinzipiell heißt es für mich, dass ich nicht über vergangene Figuren rede. Ein Comedian kann ungeniert auch über Strauß und Lübcke noch Witze machen, ist kein Problem. Aber das verbietet sich für mich.
Herr Richling, wenn wir schon über das reden, was aktuell gerade vielleicht auch in Ihrem Programm vorkommt, ich sage jetzt mal einen Begriff, mit dem ich Sie sozusagen konfrontiere, weil ich glaube, Sie gehören zu denjenigen, denen das tatsächlich mal passiert ist. Auch wenn man den Begriff damals wahrscheinlich noch gar nicht kannte. Sie sind mal gecancelt worden. Und zwar im deutschen Fernsehen. Und das hören wir uns mal an. Ich habe nämlich eine Folge rausgesucht und wir hören uns jetzt mal beide zusammen und auch unsere Hörer diesen Ausschnitt einmal an.
Der Papst ist auch nur ein Mensch und leidet zusätzlich ja leider noch an dieser unheilbaren Immunstärke. Wie heißt sie? Unfehlbarkeit? Ja, deswegen sind ihm ja die großen menschlichen Probleme auch zu Fuß zu beschwerlich. Er überfliegt sie einfach. Nach Diktatur verreist. Und uns bleibt nur Nägel mit Köpfen machen. Neigen wir gemeinsam die Köpfe vor den Worttaten seiner Einstweiligkeit. Denn im Gegensatz zum Nagel ist der Mensch vor dem Papst nur mit gesenktem Kopfe brauchbar.
In der ARD, 1989, 1990 ungefähr, jetzt schlägt's Riechling. Dafür sind Sie damals rausgeflogen, für diese Sprüche. Das ist doch heute nicht mehr vorzustellen, oder doch?
Unter Umständen schon. Es ist wie in vielen anderen Dingen auch so, ich habe diese Sequenz bereits vorher im dritten Programm aufgeführt in meiner Show. Das stimmt ja gar nicht, aber ich habe es auf der Bühne sehr häufig aufgeführt. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, erst einmal, dass es irgendeine entscheidende Person gesehen haben muss und sich empören muss, sonst würde es sich einfach verspielen im Fernsehen. Und so war es hier auch. Irgendein Staatssekretär von Herrn Stoiber, damals Innenminister von Bayern war, hat sich darüber empört und Herr Stoiber hat mich dann auf Seite 1 der Tagespresse geholt und ausgebreitet. Und es war, das ist auch etwas, was sich keiner mehr erinnert. Ich gebe ein Gegenbeispiel. Rudi Carrell hatte irgendwann mal in seiner Show ein paar Mullahs gezeigt, die in BHs gewühlt haben. Man sah aber nur die Hände. Und es hat auch irgendjemand gesehen, hätte es eine bestimmte Figur nicht, eine bestimmte Person nicht gesehen, dann wäre überhaupt keine Aufregung gewesen. So war es hier auch. Also Herr Stoiber hat mir einen großen Gefallen getan, weil wenn man als Kabarettist in dieser Weise geadelt wird, dass man rausgeschmissen wird, dann hat man viel erreicht, wie meine alte Freundin Lore Lorenz mir mal gesagt hat. Sie hätte auch mal gerne wieder so einen Skandal, wie ich auch heute sage, ohne Empörung oder ohne Shitstorm ist man ja heute nichts mehr.
Ja, aber das heißt,
Herr Riechling, das ist aber genau der Punkt. Wie weit können Sie denn heutzutage, also auf der einen Seite, ich formuliere es mal andersrum, auf der einen Seite Meinungsfreiheit, alle können sagen, was sie wollen und immer wenn sich jemand darüber beschwert, neigt man ja dazu zu sagen, ja, aber du hast es ja gerade gesagt, also wo ist dann dein Problem eigentlich? Aber auf der anderen Seite, was teilweise mit Prominenten, ich sag jetzt mal von J.K. Rowling bis Dieter Nuhr zum Teil passiert, was die sich anhören müssen, weil sie ihre Meinung formulieren. Ja. Wie, inwieweit beeinflusst sie das, wenn sie so zu Hause im stillen Kämmerlein sitzen, in den berühmten, wo sie sich überlegen, damit könnte ich jetzt mal wieder auf Tournee gehen und den Begriff hätte ich drin, das Thema hätte ich drin. Oder ist da eine Schere, seien Sie mal ehrlich, ist da eine Schere im Kopf bei manchen Dingen, wo sie sagen, ah, vor 10 Jahren hätte ich das noch gebracht, heute traue ich mich nicht mehr?
Ganz klare Antwort, nein. Im Gegenteil.
Wer jetzt sagt, das ist mein Mann, ein Kabarettist, dem es egal ist, was die öffentliche Meinung sagt, den möchte ich live erleben. Matthias Riechling auf der Bühne hier in Hamburg am Freitag und Samstagabend in den Kammerspielen. Der Link zu seiner Homepage mit den Terminen zum Nachlesen natürlich in unseren Shownotes. So, wir sind durch. Episode 99 am Ende. Wir hoffen, da war heute wieder das eine oder andere dabei, von dem Sie sagen, jo, da habe ich tatsächlich einen Erkenntnisgewinn. Das wäre prima. Jetzt noch für Sie die Zusammenfassung des restlichen Geschehens in unserer Stadt. Bis morgen und bye bye.
Der Hamburg Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
Ich bin Sönke Röhling. Guten Morgen. Während der Bahnverkehr sich nach dem Streik heute im Laufe des Tages normalisieren sollte, gibt es am Hamburger Flughafen die nächsten Einschränkungen. Weil das Kabinenpersonal der Lufthansa in München streikt, fallen alle Verbindungen zwischen der bayerischen Stadt und Hamburg aus. Das war gestern schon mit Frankfurt der Fall. Schlag gegen die Drogenszene unter anderem in Hamburg. 380 Polizisten haben hier in der Stadt, in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt über 30 Gebäude und Wohnungen durchsucht. Es wurden 60 Kilogramm Drogen, vorwiegend Cannabis, aber auch Kokain und Amphetamin gefunden. 16 mutmaßliche Dealer stehen im Fokus der Ermittlungen. Wegen eines Streiks ist beim NDR am Abend die Sendung Das ausgefallen. Verdi hatte vor allem Mitarbeiter der Regie aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Aber auch Mitarbeiter in den Bereichen Licht, Ton, Schnitt und Grafik waren beteiligt. Die Tarifverhandlungen mit dem NDR laufen seit 2,5 Monaten. Und der NDR legt kein Angebot vor, so ein Verdi-Sprecher auf Abendblatt-Anfrage.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.